Guten Morgen, freut mich, dass ihr alle hier zu so früher Stunde hier seid und ein besonderes Willkommen auch an die Leute, die gestern oder vorgestern eine Fehlermeldung von Fennec bekommen haben, in der irgendwas von Unified Push drin stand und sich jetzt fragen, was dieses Unified Push ist. Das können wir vielleicht heute in diesem Vortrag klären. Ganz kurz über mich, ich beschäftige mich gerne mit offenen Standards, ich bin ein bisschen in der ITF involviert, ich bin in der XMPP Standards Foundation aktiv, das ist eine Standardisierungsorganisation, die föderiertes Instant Messaging macht. Hauptberuflich bin ich seit 12 Jahren schon Open Source Android Entwickler. Da ist mein Hauptprojekt ein Instant Messaging Client für Android namens Conversations, der das oben genannte XMPP-Protokoll benutzt, und dann habe ich noch so ein kleines Nebenprojekt, Hobbyprojekt. Letter ist ein E-Mail-Client, der auch auf einem relativ modernen ITF-Standard basiert. Ja, stellen wir uns zu Anfang des Vortrags mal die Frage, wie kommen Benachrichtigungen eigentlich auf mein Handy? Also, wie kann meine E-Mail-App oder meine Podcast-App mir als Nutzer Bescheid sagen, dass eine neue E-Mail eingekommen ist, dass eine neue Podcast-Episode zur Verfügung steht. Also woher weiß die E-Mail-App das? Und die trivialste Lösung dafür ist, die App fragt einfach alle 15 Minuten oder in irgendeinem bestimmten Intervall nach. Also jetzt hier ein Beispiel zum Beispiel mal mit der E-Mail-App K9 und dem Mailbox-Provider, dem E-Mail-Anbieter Mailbox. Da fragt die App den Server, gibt es neue E-Mails? Server sagt nein, die App wartet 15 Minuten. Fragt den Server, gibt es neue E-Mails? In dem Falle sagt der Server dann, ja, hier sind deine neuen E-Mails. Das ist tatsächlich, wie das POP3-Protokoll funktioniert hat. Und da vielleicht mal die Frage in die Runde, wer ist schon lange genug dabei, um seine E-Mails noch mit POP3 abgeholt zu haben? Ja, cool, einige. Wer holt seine E-Mails immer noch mit POP3 ab? Ah, zwei Mutige im Publikum, cool. Genau, die Vorteile von dieser Art und Weise zu gucken, ob neue E-Mails da sind, ist halt, dass es komplett trivial zu implementieren ist. Allerdings hat es auch ein paar Nachteile. Und zwar ist es halt relativ teuer. Das Diagramm, was ich eben gezeigt habe, hat noch nicht mal die ganze Wahrheit gezeigt. Da war halt zum Beispiel der Login und das TLS-Establishment und so weiter gar nicht gezeigt. Genau. Und dann kann es halt zu einer hohen Verzögerung kommen, wenn ich halt alle 15 Minuten nur checke, ob ich neue E-Mails habe, dann kann es halt bis zu 14,5 Minuten dauern, wenn eine E-Mail ungünstig kommt, bis ich halt davon weiß, dass die E-Mail angekommen ist. Und zum großen Überfluss sind auch noch die Großteile dieser Nachfragen, also dieser Verbindungen, halt auch komplett unnötig, weil in den meisten Fällen ist halt einfach keine E-Mail da, es sei denn, wir sind halt irgendwie so mega populäre Business People oder was auch immer, dann sind vielleicht immer E-Mails da, aber für die meisten von uns sind halt in den meisten Fällen wahrscheinlich keine E-Mails auf dem Server. Genau, und dann gibt es halt so ein bisschen so eine Optimierung davon, das ist dann ein sogenanntes Push-Protokoll, das ist das, was IMAP macht. Wir authentifizieren uns einmal zu dem Server, behalten diese Verbindung halt dann bei, diese Verbindung existiert über einen langen Zeitraum und immer wenn der E-Mail-Server neue E-Mails hat, schickt er uns über diese bestehende Verbindung die E-Mails halt zu und sagt, ah, hier sind neue E-Mails, dann vergeht wieder so ein bisschen was und dann sagt der Server uns dann irgendwann über die gleiche Verbindung halt nochmal, oh, hier gibt es übrigens nochmal neue E-Mails. Das basiert halt so ein bisschen auf dieser These, dass so eine Netzwerkverbindung, die eigentlich nichts macht, die eigentlich nur, weiß ich nicht, im Kernel-Stack so ein paar Byte einnimmt, die verbraucht halt auch keinen Strom. Also dann ist das Modem in eurem Handy halt so idle und es passiert halt quasi nichts. Also eigentlich müsste das halt so mega effizient und performant sein. Allerdings ist die Wahrheit dann doch so ein bisschen komplizierter und zwar dadurch, dass diese Verbindung halt aktiv gemanagt werden muss. Also es muss wegen NAT-Timeouts im Netz müssen halt regelmäßig Pings abgesendet werden, um zu überprüfen, ob diese Verbindung halt noch existiert. Dann muss diese Verbindung neu aufgebaut werden, wenn wir mal durch einen Tunnel gefahren sind oder wenn wir einfach vom 5G ins Wi-Fi wechseln oder umgekehrt. Und zu einem Überfluss, wenn ich jetzt mehrere Apps gleichzeitig aktiv habe, dann ist dieses Management, also das Intervall, in dem die Apps pingen oder das Intervall oder die genauen Sekunden, wann diese Apps die Verbindungen neu aufbauen nach einem Verbindungsverlust, ist halt auch nicht synchron zwischen diesen Apps. Das heißt, dann auf dem Phone ist es halt nicht eine App, die irgendwie meinetwegen alle 5 Minuten pingt, sondern halt in verschachtelt miteinander 10 Apps, die irgendwie dann halt effektiv dann unterm Strich alle 10 Sekunden irgendwas machen und dann kann das Modem sich halt nicht schlafen legen und der Stromverbrauch geht in die Höhe. Genau, und in der Praxis zeigt sich dann auch, dass das halt selbst so ein Push-Protokoll effizient zu implementieren halt gar nicht mal so einfach ist. Also hier in diesem Screenshot sehen wir jetzt mal Signal in dem Modus, wo Signal sich halt direkt mit dem Signal-Server verbindet, also wo es halt eine direkte eigene TCP-Verbindung mit dem Server hält. Und darunter sehen wir dann halt mal Conversations, das exakt das Gleiche macht, also Conversations, das halt auch einfach eine TCP-Verbindung zu seinem jeweiligen Server aufhält. Und man sieht, dass man das halt, wenn einem das nicht wichtig ist, das halt auch grob verkacken kann. Also diese Apps machen im Grunde exakt das Gleiche in diesem Moment. Aber die eine App kriegt das halt deutlich besser hin als die andere App. Also das liegt jetzt nicht daran, dass die Leute bei Signal halt komplett inkompetent sind, aber denen war halt dieses besondere Feature halt nicht wichtig. Und genau, es muss einem als Entwickler halt wichtig sein, damit man das halt effizient und vernünftig hinbekommt. Genau, und das führt dann halt zu dieser Frage, statt irgendwie dann 10 Apps da so eine TCP-Verbindung am Leben erhalten zu lassen, kann man das nicht in einer App kombinieren. Und das ist genau das, wo diese Google Push Notifications, beziehungsweise wie es jetzt neuerdings heißt, diese Firebase Cloud Messaging in Verbindung kommen oder was quasi, ja genau, was Googles Vorschlag für dieses Problem ist. Und dann ist dann das auf dem Android-Phone, halt die sogenannten Play-Services, habt ihr sicherlich schon mal gehört, im Hintergrund laufen, die halten eine Verbindung zu den Google-Servern und alle Apps, die irgendwie Notifications empfangen wollen, proxyen, also leiten die halt quasi über diese eine Verbindung durch. Genau, und ich habe jetzt in diesem Beispiel halt extra mal proprietäre Apps genommen, damit das halt irgendwie so ein bisschen schöner klar wird und dann halt, wenn der DB-Navigator mich halt darüber informieren will, dass der Zug mal wieder zu spät ist oder sowas, dann würde das halt so laufen, dass der Bahn.de-Server oder der Bahn-Server das merkt, dass der Nutzer irgendwie ja über eine Verspätung informiert werden sollen. Die sagen dann über eine proprietäre API, die FCM-API, dem Google-Server Bescheid. Der Google-Server guckt dann, welche dieser vielen TCP-Verbindungen zu ihm sind jetzt genau diesem Nutzer zuzuordnen, schickt das dann über diese TCP-Verbindung zu den Play-Services. Die Play-Services sehen das dann, oh, diese bestimmte Nachricht, die jetzt gerade reinkam, die war für den DB-Navigator bestimmt und leiten das dann auf dem Android-Phone dann halt intern weiter. Genau. Ja, und das sind dann halt diese Play-Services, die diese dauerhafte Verbindung halten. Es ist dann halt, die haben das halt schon vernünftig implementiert. Es ist halt dann eine vernünftige Implementation von so diesem sogenannten Push-Protokoll. Also dann, wenn ihr euch an diesen alten Screenshot erinnert, dann halt eher mit dem von Conversations und nicht von dem von Signal zu vergleichen. Stromsparend, relativ effizient. Genau. Und genau, die Play-Services verteilen die einzelnen Push-Messages dann anhand von sogenannten Tokens dann an die jeweiligen Apps. Und das Token ist dann halt quasi, was der Bahn.de-Server dann halt mit angeben müsste, damit dann halt sowohl die App als auch der Nutzer halt zugeordnet werden kann. Genau, und auf so einem Standard-Android-Telefon, also wenn ihr euch irgendwie so ein Samsung oder irgendwie so ein Pixel-Smartphone irgendwie so im Laden kauft mit dem ganz normalen Betriebssystem, da läuft ohne Google Push eigentlich erstmal relativ wenig. Also das ist halt tatsächlich der vorgesehene Weg, wie das halt zu machen ist. Also wenn man tatsächlich selber als E-Mail-App irgendwie so eine permanente Verbindung zum Server halten wollen würde, jetzt an Google Push vorbei, dann bräuchte man, dann müsste man den Nutzer um explizite Zustimmung bitten. Genau, der muss dann halt so Permissions erlauben. Die App zeigt so eine dauerhafte Notification an. Genau, und dann, wenn man die App dann noch konkret über den Google Play Store verteilen will, dann hat Google noch weitere Einschränkungen da drauf. Also nicht nur die Einschränkungen, die vom eigentlichen Betriebssystem vergeben werden, sondern halt noch, dass nur bestimmte Apps überhaupt diese Permissions anfragen dürfen. Genau. Und deshalb gibt es gerade jetzt hier in unserer Community, in der Open Source Community, auch relativ häufig irgendwie diese Kritik daran, dass Google das halt nur macht, um ihre Macht auszuüben oder um Kontrolle auszuüben auf das Ökosystem, weil sie dadurch halt irgendwie so ein bisschen im Griff haben, welche Apps es überhaupt gibt und so. Und ja, das stimmt sicherlich, da ist halt was dran. Aber wie ich halt eben gezeigt habe, so Push selber zu implementieren, ist auch für so ein ganz normalen 0815-Developer auch echt nicht leicht. Also da muss man halt wirklich so, ich meine, das ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss halt tatsächlich so ein bisschen was Gehirnschmalz da reinstecken. Und es ist auch eigentlich in den allermeisten Fällen nicht ganz so schlimm, wie manche Leute das gerne darstellen. Also zum Beispiel sieht Google in der Regel halt eigentlich keine Inhalte. Also wenn zum Beispiel Signal oder WhatsApp oder sowas so eine Notification über dieses Google-Push erhält, dann stehen ja jetzt nicht eure Nachrichteninhalte drin. Aber sie sehen halt trotzdem, welche Dienste ein Nutzer benutzt, welche App und wie häufig. Ne? Also wenn ihr dann so eine WhatsApp-Nachricht bekommt und eine Signal-Nachricht, würde Google halt zumindest sehen, wie häufig ihr die bekommt oder dass ihr sie überhaupt bekommt. Und sie sehen auch, weil diese Play-Services zu Google-Servern-Verbindung quasi an den Google-Account ist, geknüpft ist, sehen sie tatsächlich auch an welchen Google-Account diese Nachrichten gehen. Und das interessiert auch neuerdings unsere Strafverfolgungsbehörden. Also wenn wir es halt irgendwie geschafft haben, uns auf einem Messenger, zum Beispiel Signal, dann doch einen anonymen Account zu erstellen, irgendwie eine Wegwerftelefonnummer irgendwo gefunden haben oder einen anderen Messenger benutzen, der eigentlich theoretisch nicht an unsere Identität ist, geknüpft ist, dann ist es halt über dieses FCM-Token dann halt doch dann wiederum an unseren Google-Account geknüpft und ja, Strafverfolgungsbehörden auch in Deutschland. Das ging vor anderthalb Jahren mal ein bisschen durch die Presse, dass amerikanische Strafverfolgungsbehörden das machen, aber es passiert halt auch in Deutschland. Die gehen dann regelmäßig zu irgendwelchen Dienstanbietern, also zu irgendwelchen Instant-Messaging-Anbietern und fragen halt explizit auch nach diesen Push-Tokens, weil mit diesen Push-Tokens könnten sie danach dann halt zu Google gehen und sagen, sag mir mal, welcher Google-Account zu diesem Push-Token gehört. Genau, und das alles führt uns halt dann so ein bisschen zu dieser Frage, geht das nicht in Open Source und kann man das nicht irgendwie dezentral und zum Silberhost machen? Und das ist genau die Stelle, wo dann Unified Push ins Spiel kommt. Also hier sehen wir jetzt eine Grafik, die halt so ein bisschen der ähnlich von den Google Play Services ist, die ich eben gezeigt habe, nur dass die Play Services hier quasi mit etwas ersetzt werden, was ein Distributor heißt und die Google Server mit etwas ersetzt werden, was sich Push-Server nennt. Und dann habe ich hier auch, um das Beispiel zu illustrieren, mal dann halt Open-Source-Apps genommen. Genau. Ja, was Unified Push dann halt konkret ist, ist ein Standard, womit die Kommunikation zwischen der App und dem Distributor standardisiert wird. Also hier, was da quasi auf der die solide Linie auf der linken Seite und die soliden Linien auf der rechten Seite, also das zwischen Mastodon.social und dem Push-Server, also das habe ich hier Service genannt und dem Push-Server, diese beiden Sachen sind standardisiert. Auf der Android-Seite, also in der Kommunikation zwischen der App und dem Distributor, werden ganz normale Android-Interprozess-Kommunikation benutzt, also Broadcast-Intents, falls jemand schon mal ein bisschen was mit Android gemacht haben, und dann wird dann einfach halt gesagt, ja, wie diese Interprozess-Kommunikationskommandos heißen. Und auf der anderen Seite, damit der Service auch quasi mit dem Push-Server reden kann, weil es ja nicht mehr über diese proprietäre FCM-API geht, ist es auch standardisiert. Und da wird halt tatsächlich einfach ein ganz normaler IETF bzw. B3C-Standard benutzt. Und das ist halt Web-Push und noch so ein, zwei weitere Standards, die da dran gehängt sind. Und das hat den Vorteil, dass, also Webpush ist halt das, was euer Browser halt macht, also wenn eine Webseite und Browser Notifications anzeigen will, dann wird Webpush benutzt, und weil das halt im Internet, also im Web halt so ein verbreiteter Standard ist, sorgt das halt dafür, dass halt relativ viele Dienste das halt tatsächlich schon unterstützen. Also Mastodon kann halt tatsächlich zum Beispiel, kann halt nativ halt einfach direkt Webpush und müsste jetzt, um Unified Push zu supporten, halt gar nichts mehr extra machen. JMAP, das ist ein neues E-Mail-Protokoll, was halt so IMAP halt gerade ein bisschen am Ablösen ist, hat auch zum Beispiel Webpush schon standardmäßig eingebaut. Selbst für IRC gibt es zum Beispiel heutzutage Webpush-Erweiterungen. Und selbst wenn der Service oder das Protokoll oder was auch immer ihr benutzen wollt, das halt noch nicht kann, ist es halt der wahrscheinlichste Kandidat, also noch kein Push kann, ist es halt der wahrscheinlichste Kandidat, der dann von denen implementiert wird. Also aktuell werden in der IETF verhandelt, auch IMAP halt in irgendeiner Form Webpush beizubringen. Und dann lohnt es sich, also wenn man in einem existierenden Protokoll irgendwie Push beibringen möchte, lohnt es sich halt nicht, dann irgendwas anderes zu erfinden, sondern dann nutzen alle Leute dann halt einfach Webpush. Was nicht standardisiert ist, und das ist ja die gestrichelte Linie, ist die Kommunikation zwischen dem Distributor und dem Push-Server. Genau, und dann funktioniert das halt im Grunde halt so ein bisschen ähnlich, wie eben auch bei Firebase beschrieben. Dieser Distributor baut halt eine permanente Verbindung zu diesem Push-Server auf, managt diese Verbindung, macht diese regelmäßigen Pings, baut die Verbindung wieder auf, nachdem man durch den Tunnel gefahren ist oder ja, nachdem man von 5G aufs Wi-Fi gewechselt ist. Genau. Und Distributor und Push-Server gehören immer zusammen. Also man kann sich den Distributor frei auswählen, aber muss dann halt den dazu passenden Push-Server benutzen. Und das sorgt halt so ein bisschen dafür, weil halt das Protokoll zwischen dem Push-Server und dem Distributor nicht standardisiert ist, dass es da so ein bisschen einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Distributern und Protokollen geben kann. Also manche Distributor machen einfach so ganz normal Web-Sockets, dann gibt es halt so diese Server-Send-Events, das ist halt so HTTP-Long-Polling, dann XMPP, da komme ich halt später nochmal drauf. Theoretisch könnte man auch, wenn schon mal jemand da was gemacht hat, sowas wie MQTT benutzen oder sowas und halt so ganz, ganz theoretisch nur, um quasi das nochmal zu beschreiben, wie das halt technisch funktioniert. Rein theoretisch könnte man auch irgendwas auf SMS bauen. Ja, also solange der Push-Server irgendeine Möglichkeit hat, eine Nachricht zu dem Distributor zu schicken, was ja quasi SMS wäre, und der Distributor dann halt aufwachen kann und die ankommende Nachricht dann halt weiterverteilen kann, würde das halt mit SMS natürlich auch funktionieren. Ist halt ineffizient und teuer und Quatsch, aber ne, illustriert halt hoffentlich so ein bisschen den Punkt, wie das halt funktioniert. Genau, und dann gucken wir mal uns halt so ein bisschen drauf an, wie dann halt dieser komplette Flow ist. Wir machen das jetzt hier am Beispiel von Tusky. Also Tusky ist die Mastodon-App, die ich benutze. Also die möchte jetzt gerne Push-Nachrichten über Unified Push empfangen und dann registriert die sich beim Distributor. Also sie schickt einen Interprozesskommunikationsbefehl zum Distributor. Der Distributor geht dann hin und sagt seinem Push-Server, oh, jetzt ist hier eine neue App, die möchte gerne pushen. Und auch hier wieder die soliden Linien, also die durchgezogenen Linien sind die Sachen, die halt standardisiert sind, und die gepunkteten Linien sind dann, die halt hier quasi jeder Distributor und jeder Push-Server dann ein eigenes proprietäres Protokoll benutzen können. Genau. Und der Distributor sagt dann halt dann dem Push-Server, oh, hier kommt jemand, der sich registrieren möchte. Und der Push-Server gibt dann dem Distributor dann einen HTTP-Endpunkt, also einfach eine HTTP-URL zurück. Der Distributor empfängt die und reicht die dann halt an Tusky weiter. Und jetzt geht Tusky hin und sagt jetzt all the way dem Mastodon, oh, schick in Zukunft bitte Pushes an diese HTTP-URL. Genau. Und dann hat Mastodon.social oder euer Mastodon-Server dann die erste Push-Nachricht, möchte sie zustellen, weil euer Post ein Like oder einen Boost bekommen hat, und schickt dann über halt HTTP, über Webpush, diese Push-Nachricht an den Push-Server. Der Push-Server schickt es an den Distributor, und der Distributor sieht dann halt, oh, diese Nachricht, die da gerade ankam, war halt für Tusky bestimmt, und schickt diese Nachricht dann an Tusky weiter. Genau, das erklärt im Grunde schon das Konzept, und ich hatte ja eben schon mal angedeutet, diese Distributor sind halt austauschbar, da gibt es halt so mehrere Implementierungen von. Wenn ihr das selber mal austesten wollt, ist ein Distributor namens SunUp so der einfachste Weg, um einfach mal damit anzufangen mit diesem Projekt. Der nutzt dann halt tatsächlich standardmäßig die Push-Services von Mozilla. Also der Push-Server ist dann halt quasi bei Mozilla gehostet. Genau, das ist einfach mal, um halt so ein bisschen in diese Welt einzusteigen. Jetzt ist aber eigentlich so ein bisschen das spannende Ding, wenn man das halt selber hosten möchte, also wenn man diesen Push-Server dann halt ja, selber kontrollieren möchte oder irgendwie in die Obhut von jemandem geben möchte, dem man halt wirklich vertraut. Dann gibt es halt zum Beispiel, wenn man sowieso irgendwie schon Nextcloud am Laufen hat, gibt es dann da ein Plugin, also eine App für Nextcloud, für die Nextpush heißt. Das wäre dann halt für Selbsthoster, die Nextcloud schon benutzen, ein relativ guter Einstieg. Und der Distributor auf der Android-Seite heißt dann Nextpush, findet ihr einfach im F-Droid zum Beispiel. Dann habe ich für Selbsthoster bis vor kurzem tatsächlich noch eine andere App empfohlen, einen anderen Distributor empfohlen, der Notify heißt. Der ist jetzt neuerdings allerdings irgendwie so AI-Slop und Vibe-coded. Wenn einen das nicht stört, ist das sicherlich immer noch ein guter Einstieg, weil es halt ansonsten relativ einfach einzurichten ist und da die Serverkomponente für einzurichten. Aber ja, ich persönlich möchte es halt so eigentlich nicht mehr empfehlen. Deshalb habe ich das jetzt tatsächlich mit Conversations ersetzt, was auch relativ einfach einzurichten ist. Und jetzt reden wir halt noch so ein bisschen darüber. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, Conversations ist eigentlich ein Instant Messaging Client, also eine ganz normale Chat-App wie Signal oder sowas, nur halt zum optional selber hosten. Und diese Instant Messaging App, die halt im Hintergrund sowieso quasi sich schon mit ihrem Server verbindet und das halt auch relativ gut und effizient hinkriegt, kann dann gleichzeitig auch als Distributor fungieren. Also man installiert dann diese Instant Messaging App und im Hintergrund werden dann halt still und heimlich dann halt die Push-Nachrichten für halt die anderen Open-Source-Apps auf eurem Handy verteilt. Genau, und meiner Meinung nach ist XMPP halt tatsächlich ein sehr, sehr tolles Push-Protokoll im Gegensatz zu den anderen Protokollideen, die ich da vorher auf der Folie hatte. Es macht sehr, sehr effizientes Session-Management, also wenn wir mit XMPP von Wi-Fi auf 5G wechseln, geht das halt mega schnell. Unsere Pings sind irgendwie halt mega klein und effizient. XMPP gibt es seit 26 Jahren, ist halt relativ weit verbreitet, halt gut getestet. Es gibt mehrere Implementierungen. Wer sich schon mal so mit XMPP in der Vergangenheit beschäftigt hat, wir haben in den letzten Jahren auch den Verbindungsprozess halt total optimiert und halt beschleunigt. Und es ist halt auch tatsächlich relativ sicher. Also wir haben auch Mechanismen in XMPP, die sich Channel Binding nennen, die halt zum Beispiel manche Man-in-the-Middle-Attacken erkennen können und verhindern können. Genau. Ja, und wenn ihr jetzt quasi überzeugt seid und jetzt Interesse habt, Conversations tatsächlich als Distributor zu verwenden, würde dann halt diese Push-Grafik halt, die ich eben gezeigt habe, dann halt so ein klitzekleines bisschen komplexer aussehen. Und zwar, dass ihr halt quasi neben eurem Home-Server, also eurem eigentlichen XMPP-Server, der in dem Fall Example ist, dann halt quasi noch zusätzlich einen Push-Server braucht, der dann halt quasi dieses Web-Push auf XMPP übersetzt. Also das ist dann der Punkt, den Mastodon Social nehmen würde, um halt quasi da sein HTTP hinzuschicken. Und auch auf diesen Slides wieder, die durchgezogenen Linien sind halt das standardisierte Ding. Ne? Also der schickt an den Push-Server seinen Web-Push. Der Push-Server übernimmt das, packt das halt in XMPP ein, schickt das an euren Home-Server und der Home-Server, ja, also beziehungsweise Conversations ist halt mit eurem Home-Server verbunden und dann geht es halt über diese XMPP-Client-to-Server-Verbindung halt zu Conversations. Dann ist die Nachricht halt wieder auf dem Android-Telefon angekommen und wird von da aus weiterverteilt. Für Selbsthoster spricht natürlich im Prinzip nichts dagegen, dass example.com und dieser Push-Server, der halt auf dem Beispiel jetzt app.conversations.im heißt, die können natürlich auch auf der gleichen Maschine sein. Also es ist halt quasi nur die Netzwerktopologie, so wie das aussieht, aber im Prinzip muss das nicht eine separate Identität im Internet sein, sondern das kann auch auf der gleichen Maschine geschehen. Ja, und wenn euch das jetzt so ein bisschen überzeugt hat, dann ist tatsächlich die gute Nachricht, dass es halt tatsächlich schon relativ viele Apps gibt, die Unified Push unterstützen, also relativ viel von dem, was halt so Dinge mit Push macht, die in F-Droid, also im Open Source Android Store sind, können das halt schon. Also die ganzen Mastodon-Apps können das zum Beispiel, also aus dem Grund, den ich halt vorher erwähnt hatte, dass halt Mastodon halt einfach schon Web-Push kann. Die können das alle, dann DAVX5, das ist so ein CardDAV-Synchronisierungstool, die können das schon, also wenn ihr dann halt irgendwie einen Kalendereintrag oder sowas auf irgendwie einem anderen System editiert oder sowas, dann wird halt über Webpush quasi diese Änderung zugestellt und ihr habt die halt quasi instant Auf dem Handy, genau. Und dann Fennec, also dieses die Open Source in Anführungszeichen Variante von Firefox, kann das. Aber auch so Sachen wie FOSS-Warn, also es ist eine Open Source Implementierung von diesem NINA-Katastrophenwarn-Ding, die können auch Unified Push. Und es gibt noch zahlreiche andere Apps. Also es gibt zum Beispiel einen Signal Fork, der das auch macht. Ja, und es könnte eventuell auch entweder in eurer App bald sein, also wenn ihr selber irgendwie Entwickler seid oder wenn ihr jetzt eine Android-App benutzt, die jetzt noch nicht auf dieser Liste war, dann könnt ihr da vielleicht mal einen Feature-Request einreichen, weil es ist tatsächlich relativ einfach zu implementieren. Also es gibt einfach so eine Library auf der Client-Seite, die man einfach einbinden kann und dann bekommt man einfach so ein Callback, wenn eine neue Push-Nachricht ankommt. Und auf der Serverseite, also wenn man jetzt nicht irgendwie einen bestehenden Dienst, also nicht irgendwie IMAP, Mastodon, keine Ahnung was macht, sondern halt seinen eigenen Dienst schreibt, dann ist es auf der Serverseite halt auch relativ einfach zu implementieren, weil Webpush ist halt wirklich ein extrem weit verbreiteter Standard und da gibt es halt einfach zahllose Libraries, also es gibt dann in jeder erdenklichen Programmiersprache, in was auch immer euer Server geschrieben ist, gibt es halt schon so eine Webpush-Library. Ja, und der Vorteil ist halt, dass ihr halt dieses relativ komplizierte Management von dieser permanenten TCP-Verbindung nicht selber machen müsst, sondern das halt einfach quasi an Unified Push outsourcen wollt. Also selbst wenn ihr irgendwie halt irgendwie eine eigene kleine App-Idee habt, die irgendwie mit einem Server kommuniziert und dieser Server irgendwelche Benachrichtigungen ausstößt, dann guckt euch das definitiv mal an. Das kann euch Arbeit abnehmen. Genau. Oder, ja, macht doch mal den Entwickler von eurer Lieblings-App irgendwie darauf aufmerksam, dass es das gibt. Linux on Mobile wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren Android wahrscheinlich ablösen, weil ja die meisten Open-Source-Entwickler für Android da gerade nicht mehr so richtig happy mit sind, weil Google dieses Ökosystem immer weiter zumacht. Aber da ist auch die gute Nachricht, Unified Push kann es theoretisch auch für Linux on Mobile geben. Also es gibt tatsächlich gerade schon so eine DBus-Spezifizierung, wie so ein Protokoll aussehen könnte, also wie auch in Linux on Mobile, die Linux on Mobile App dann mit dem jeweiligen Distributor auf dieser Plattform halt reden könnte. Es gibt allerdings noch nicht so mega viele Implementierungen, aber relativ viel von dem Wissen, was wir jetzt in der Unified Push Community über die letzten Jahre gewonnen haben, ist halt übertragbar. Also halt diese ganze Client-to-Server-Kommunikation, also das Protokoll, was der Distributor spricht und sowas, kann man halt eins zu eins übertragen und auch andere Learnings, die wir halt so hatten. Also was muss in diesem DBus-Protokoll dann halt drinstehen, also welche Informationen wollen wir vermitteln und wie baut man halt sowas auf, die sind übertragbar. Also da könnt ihr sicherlich auch gespannt sein. Ah, gut. Und jetzt probieren wir mal was ich tatsächlich auch auf keinem Talk bisher probiert habe und wir machen eine Demo. Ja, das läuft. Ich habe Conversations installiert, aber sonst noch nichts gemacht. Ich lege mir ein neues Konto an. Also es ist halt ein föderiertes Protokoll. Theoretisch kann ich mir den Provider aussuchen. Conversations empfiehlt jetzt oder macht es halt einfacher, sich direkt einen Account auf conversations.im anzulegen. Man kann sich aber auch entweder das selber hosten oder recherchieren, ob man einen anderen Provider macht. Für die Demo nehmen wir jetzt einfach mal conversations.im. Wir legen einen Benutzernamen fest. Den nennen wir jetzt mal clt123. Klicken auf Weiter. Das Passwort kann man sich jetzt aufschreiben oder ändern oder später nochmal einsehen. Wir klicken in dem Fall jetzt erstmal auf Weiter. Wir füllen dieses Capture aus. So, das war's schon. XMPP-Account ist angelegt. Die App steht jetzt zum Chatten zur Verfügung. Wir können jetzt noch ein Avatar hochladen. Das sparen wir uns jetzt irgendwann mal. Genau, jetzt haben wir hier eine relativ normale Instant-Messaging-App. Keine Ahnung, könnten jetzt hier, wenn euer Nachbar das jetzt auch installiert, können wir ihm unseren QR-Code zeigen und uns gegenseitig zur Kontaktliste hinzufügen. Das machen wir aber nicht. Wir interessieren uns ja heute für Unified Push. Dann gehen wir hier einmal in die Einstellungen. Und jetzt müssen wir tatsächlich Unified Push einmal aktivieren und uns hier ein Konto auswählen. Conversations kann mehrere XMPP-Konten haben. Die App kann ja nicht raten, über welche dieser XMPP-Verbindungen jetzt gerne eure Push Nachrichten zugestellt haben wollen. Deshalb wählen wir jetzt hier mal den Account aus, den wir gerade angelegt haben. Genau. Jetzt müssten wir theoretisch noch so einen Push-Server festlegen. Conversations kommt standardmäßig, schlägt es euch diesen app.conversations.im vor. Also das hatte ich ja, habt ihr eben auf dieser Grafik gesehen. Wenn ihr aber irgendwann mal Bock auf selber hosten habt oder sowas, ist es auch relativ trivial, den dann halt mit einer selbst gehosteten Variante zu ersetzen. Rein theoretisch könntet ihr sogar euer XMPP-Account irgendwo haben bei einem Provider, der irgendwie das ganz gut macht und irgendwie Uptime verspricht und sowas und dann halt wirklich nur diese Push-Server-Komponente selber hosten, wenn ihr das möchtet. Oder ihr macht halt beides selber, ihr macht halt den XMPP-Server selber, ihr macht diesen Push-Server selber, könnt ihr euch aussuchen. Genau. Und gerade für Selbsthoster eignet sich halt, ist mal diese sogenannte App-Example, also Unified Push-Example-App aus dem F-Droid-Store runterzuladen. Also normalerweise so ein Task-Key oder irgendwie sowas macht halt diese Push-Notification so im Hintergrund und ihr bekommt das als Nutzer gar nicht mit. Das heißt, wenn irgendwas quasi nicht funktioniert, dann wisst ihr nicht zwangsläufig, liegt das jetzt an euch, liegt das irgendwie an Task-Key oder irgendwie sowas. Und wenn ihr irgendwas Gehostetes benutzt, also wenn ihr so ein Sunup benutzt oder jetzt auch irgendwie dieses Conversations, könnt ihr euch im Grunde eigentlich darauf verlassen, dass es halt schon funktioniert. Aber gerade wenn ihr halt irgendwie selber hosten wollt, dann lohnt es sich halt mal, dass halt mit dieser App-Example-App zu testen. Genau, und dann klickt man jetzt registrieren und im Hintergrund hat diese App-Example jetzt mit Conversations geredet und halt diese HTTP-URL, die ich eben schon mal erwähnt habe, angefordert. Genau, und jetzt kann ich auch hier dann mal so eine Notification anfordern und die taucht dann oben auf. Und genau. So. So, rein theoretisch könnt ihr das jetzt quasi mal scannen und dann auf diese Webseite gehen. Und dann könnt ihr auch selber Push-Notifications erzeugen. Weil im Grunde ist es ja einfach quasi nur HTTP und das kann auch quasi der Browser halt einfach auslösen. Ich kann es ja auch quasi mal selber hier machen, wenn wir hier stehen. Ah, genau, ich glaube, da hat es gerade Bing gemacht, da sind halt quasi schon da, kam die erste Testnachricht rein. Huhu. Genau. Ja, und diese URL wird halt im Hintergrund sonst einfach quasi an Task-Key verteilt und Task-Key schickt es dann an Mastodon und so fließen die Nachrichten halt einfach. Ist halt einfach nur, also Webpush ist halt so ein bisschen der fancy Word für, da wird halt einfach nur ein HTTP-Post-Request ausgelöst. Okay, cool. Das bringt unsere Demo tatsächlich dann halt schon zu Ende. Genau, und dann halt so ein bisschen noch ein paar Praxistipps am Ende. Genau, habe ich ja schon erwähnt. Selbsthoster sollten auf jeden Fall mal diese App-Example-App austesten und dann einfach zumindest einmal kurz gucken, ob halt eine Push-Nachricht auftaucht. Alle diese Distributoren, die ich eben erwähnt habe, die erzeugen alle eine permanente Notification in Android. Das möchte das Betriebssystem so, damit ihr wisst, dass da quasi was im Hintergrund läuft. Die können aber alle ausgeblendet werden und dann seht ihr die halt nicht mehr. Oder ihr könnt sie da lassen, wenn euch das besser behagt oder irgendwie sowas. Aber sie können in der Regel alle ausgeblendet werden. Dann, wenn ihr irgendwie gerade irgendwie so China-Smartphones habt oder irgendwie sowas, gibt es halt leider noch so ein paar Spezial-Android-Betriebssysteme oder sowas, die wirklich sehr aggressives Batteriesparen betreiben und dann halt auf Biegen und Brechen diesen Distributor, der da eigentlich permanent im Hintergrund laufen soll, halt die ganze Zeit versuchen abzuschießen oder zu killen. ist auf den meisten quote-unquote besseren Smartphones, also aus einem Google Pixel oder sowas oder auch aus einem Samsung, das ist heutzutage eigentlich kein Problem mehr. Aber auf manchen, ja, ich sage jetzt mal günstigeren oder chinesischen Smartphones kann das halt noch so ein Problem sein. Dann gibt es aber auf dieser Webseite Don't Kill My App dann halt so ein bisschen Hilfestellung, weil dann kann man doch recht häufig dieses aggressive Batteriesparen dann doch irgendwie ausstellen für die jeweilige App, aber es ist dann halt total versteckt in irgendwelchen Settings oder irgendwie sowas. Also da, ja. Also wenn ihr da Probleme mit habt, also dass eure Notifications irgendwie dann doch nicht ankommen oder sowas, dann guckt mal, ob euer Hersteller da auf dieser Webseite gelistet ist und ob ihr da noch irgendwie was machen müsst. Ja, und das beendet halt schon unseren Vortrag. Gibt es noch irgendwelche Fragen?
Habe ich es jetzt richtig verstanden, wenn ich jetzt das in meine App integrieren wollte, bin ich quasi darauf angewiesen, dass mein Nutzer halt auch einen solchen Distributor extra installiert, das, oder kann ich das in meine eigene App einbauen? Wie gehe ich damit jetzt praktisch einfach um, weil ich halt möglicherweise Kunden habe, die einfach nicht so tech-savvy sind wie wir?
Ja, nee, gute Frage. Ja, du bist im Grunde darauf angewiesen, dass der Nutzer halt dann diesen Distributor installiert. Du kannst, wenn deine App zum Beispiel schon auf Firebase hat oder so, du kannst auch beides parallel installieren. Also meine E-Mail-App Letters macht parallel benutzen. Meine E-Mail-App Letters macht halt einfach beides und guckt halt, was verfügbar ist. Also wenn Unified Push Distributor da ist, nutzt halt Unified Push. Ansonsten guckt es, ob die Firebase Play Services installiert sind. Genau, ansonsten. Also zum Beispiel FOSS-Warn weist, glaube ich, den Nutzer auch einfach darauf hin, dass die jetzt einen Distributor installieren sollen oder sowas. Das wäre natürlich auch nochmal eine Variante. Aber ja, er muss auf jeden Fall installiert sein und ist leider ein zweiter Schritt, den der Nutzer machen muss. Ja.
Gibt es denn da irgendeine Chance, dass sich das vielleicht mal als Standard durchsetzt auf allen Smartphones irgendwann?
Also die Hoffnung ist natürlich da, ich hoffe das auch. Also es gibt tatsächlich Third-Party-Android-Distributionen, die halt schon Unified Push Distributor shippen. Also dieses iOS hat zum Beispiel Notify integriert. Genau, also da gibt es halt so Leute, die vorangehen. Wenn es irgendwann mal Linux on Mobile gibt, wären wir da hoffnungsvoll, dass die dann halt so einen Distributor dann halt integrieren, aber auf so einem, heutzutage auf den meisten Vanilla-Androids muss man es halt tatsächlich noch händisch installieren. Die Regulierungsbehörden werden langsam auf diese Push-Problematik aufmerksam. Also ich hatte zum Beispiel Gespräche mit den holländischen Kartell-Wettbewerbsbehörden, die halt irgendwie gesehen haben, dass Apple und Google da mit diesem Push-System halt ein großes Monopol haben und halt irgendwie so eine starke Hand über diesem Ökosystem haben und sind jetzt quasi da auch interessiert, das halt eventuell zu regulieren. Was und die EU, von der weiß ich, dass sie auch schon irgendwie langsam auf dieses Thema aufmerksam werden. Ich meine, so Regulierung dauert halt immer und was dann am Ende rauskommt, müssen wir abwarten. Also zum Beispiel diese Instant-Messaging-Regulierung, in die ich auch so ein bisschen involviert war oder zumindest da nebenstand auf der Seitenlinie, die ist ja meiner Meinung nach nicht so besonders gut gelaufen, aber das wäre halt zumindest nochmal auch so ein zweiter Hoffnungspunkt, dass dann halt einfach ja, die Android-Hersteller gezwungen werden, halt irgendwie da diese APIs halt zu öffnen oder quasi ja den Distributor quasi wählbar zu machen.
Achso, ja. Danke für den Vortrag. War sehr erhellend. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wenn ich Conversations einsetze, um diese Push-Notification zu erhalten, auch für die anderen Anbieter, wie sieht es aus, wenn ich das auf dem Zweitgerät auch habe? Also ein Account auf zwei Geräten. Gibt es da irgendwelche Konflikte?
Da gibt es keine Konflikte. Also XMPP hat quasi auf Protokollebene die Möglichkeit, ein konkretes Gerät anzusprechen und dieses interne Push-Protokoll, was wir benutzen, spricht immer konkrete Geräte an. Also da würde dann halt dein, also die Pushes, die ans Tablet gehen sollen, gehen einfach nur ans Tablet und die Pushes, die an dein Mobilfunktelefon gehen sollen, gehen einfach nur an das Mobiltelefon. Also ist absolut kein Problem. Wie bitte? Ja, sie sind komplett getrennt. Also in XMPP gehen deine Nachrichten, die gehen dann an alle Geräte. Das möchte man ja. Also die normalen Textnachrichten, die werden bei XMPP synchronisiert. Also da würdest du dann halt wenn dich jemand anschreibst, die eine eingehende Textnachricht würdest du dann auf deinem Tablet und deinem Telefon sehen. Und wenn du was schreibst, von deinem Handy aus schreibst, würdest du die ausgehende Nachricht auch auf deinem Tablet sehen. Das ist quasi in XMPP eingebaut für die normalen Textnachrichten, weil da will man dieses Verhalten ja. Aber auf einer tiefer gehenden Protokollebene haben wir in XMPP die Möglichkeit, wirklich individuelle Geräte zu adressieren. Und dieses Push-Protokoll nutzt dann halt einfach die Möglichkeit, individuelle Geräte zu adressieren.
Danke für den Talk. Sicher. Links. Hier. Ich habe eine Frage als Serverbetreiber. Also ich betreibe einen eigenen Matrix-Server.
Ja.
Und ich brauche jetzt eigentlich nichts, auf nichts weiter achten, als dass der Support angeschaltet ist und dann wird der Rest die Konfiguration auf dem Client erledigt und der Client stimmt sich mit dem Server ab, dass die Benachrichtigung über Unified Push passiert.
Ja, genau. In Conversations muss es halt einmal anschalten. Also das habe ich ja eben in der Demo gezeigt. Da muss man es halt einmal anschalten. So ein Sun-Up oder sowas müsstest du noch nicht mal anschalten. Das wäre halt tatsächlich dann halt nach der Installation einfach am Laufen. Und die jeweiligen Apps, also du hast Element erwähnt oder irgendwie sowas, das kommt so ein kleines bisschen auf die App an. Der gewollte Flow, also so ein Tasky oder sowas, figert tatsächlich selber aus, dass ein Distributor läuft und nutzt den dann. Für den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen mehrere Distributor laufen, würde ein Tasky dich dann halt fragen. Aber wenn dann nur einer installiert ist, was der Regelfall ist, würde Tasky das automatisch machen. In DAFX 5, weil da der Unified Push Support noch experimentell ist, muss man in DAFX 5 zum Beispiel in die Settings gehen und es halt irgendwie anmachen und dann auch dann den Distributor mit auswählen. Das liegt aber an den Apps. Der eigentlich zumindest gewollte Workflow ist, dass die App das halt still im Hintergrund halt einfach macht. Und die App hat jede technische Möglichkeit dazu, das einfach still im Hintergrund zu machen. Es obliegt dann halt den jeweiligen App-Entwicklern, ob die dann noch eine zusätzliche Hürde einbauen, die meiner Meinung nach grundlos ist. Gestern am Stand hat mir irgendjemand einen Fluffy-Chat gezeigt, wo es halt offenbar sehr kompliziert war und wir konnten zusammen nicht rausfinden, welche Knöpfe man in Fluffy-Chat drücken muss. Aber meines Wissens nach ist es in einem Element halt so semi-automatisch oder sowas. Aber ja, es läuft einfach. Und ja, im Zweifelsfalle könnte man dann auch dann die Entwickler der jeweiligen Apps nochmal nudgen, diesen Flow doch bitte mal so ein bisschen mehr zu automatisieren oder so.
Nur noch ein Kommentar zu Element X. Also wenn man den aus einem F-Droid runterlädt, scheint er auch Unified Push vorauszusetzen und gar nichts anderes zu unterstützen.
Achso, das mag sein, ja. Ich bin bei der Konkurrenz, deshalb bin ich jetzt quasi nicht so total detailliert in den Matrix-Sachen drin, aber ja.
Okay, keine konkrete Frage, aber eine Bitte. Ich fand die Grafiken in der Präsentation sehr schön, gerade wenn ich mich selber nochmal dran erinnern möchte oder das mal jemand anderem erklären möchte. Könntest du die Folien auf deiner schönen Website hochladen?
Das werde ich machen. Die Unified Push-Webseite hat auch eine Talks-Section, wo die Slides quasi von vorherigen Talks quasi auch schon verlinkt sind. Und die ist jetzt nur sehr leicht angepasst, aber die wird wahrscheinlich auch da oder auf meiner Webseite nochmal erscheinen. Ja.
Ich habe es schon gefunden. Dankeschön.
Bitte. Ich kann sonst, wenn du zu lange brauchst, die Frage auch wiederholen. Ja, also Fennec kann jetzt halt Unified Push seit 1, 2, 3 Monaten, was halt sehr cool ist. Die Kurzantwort ist, ich verstehe diese Meldung auch nicht. Also Fennec beschwert sich jetzt offenbar, wenn kein Unified Push Distributor installiert ist. Und wahrscheinlich ist quasi die Lösung, einfach einen Unified Push Distributor zu installieren. Ihr wisst ja jetzt, welche es gibt und wie die funktionieren und was die machen. Wahrscheinlich müsste die Fehlermeldung dann weggehen. Also, ob es jetzt Fennec Bug Report leider. Also, ob es jetzt unbedingt notwendig gewesen wäre, von Fennec diese Fehlermeldung überhaupt anzuzeigen oder ob man jetzt hätte sagen können, egal, Webpush, dann funktioniert der Webpush einfach nicht, ist jetzt, müsste man mit den Fennec-Entwicklern diskutieren, aber genau, also wahrscheinlich erster Schritt Distributor installieren und dann müsste Fennec das eigentlich dann irgendwann lernen oder verstehen, dass ein Distributor installiert ist und dann halt die Notifications über Fennec zustellen, über Unified Push zustellen.
Noch eine Frage von mir, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst. Ich hoste einen Java-Server selber und würde jetzt gerne Unified Push Interface zum Java-Server auch selber hosten. Was brauche ich da?
Ja, wenn du es also einfach nur mal deine ersten Gehversuche machen möchtest, kannst du einfach mal dieses meetup.conversations.
Das funktioniert schon, anmachen. Aber ich würde es gerne alles selber gut hosten.
Genau, sowohl Prosody als auch eJobberD, was die beiden großen sind, haben tatsächlich eingebaute, nicht eingebaute Module, aber haben Module, die dann jeweils Mod Unified Push heißen, die kannst du installieren und müsstest dann halt kurz nochmal in die Doku gucken, weil du ja, der braucht ja auf der einen Seite dann einen HTTP-Endpunkt und es muss halt, also der HTTP-Endpunkt muss dann halt auch in der Firewall freigegeben sein und der Port in der URL muss stimmen und so weiter. Da muss man halt dann ganz kurz mal gucken, dass es einmal richtig konfiguriert ist. Dann again, ein guter Grund, diese Up-Example-App dann mal zu testen, aber im Prinzip gibt es sowohl für Prosody als auch für eJobberD die Module dafür, die relativ easy zu installieren sind.
Ich habe eine Frage zu Apps, die noch keinen Unified Push unterstützen. Gibt es da eine Möglichkeit, auf einem freien Betriebssystem wie EOS oder Lineage eine zusätzliche Schicht einzuführen, die sie befähigt? Also vielleicht auch mit Signature Spoofing oder sowas? Gibt es da schon Lösungen?
Nee, also du kannst, also wir haben übrigens einen Stand unten, weil so falls jemand irgendwie gleich noch irgendwie Fragen hat oder einfach nochmal quatschen will oder wer Hilfe beim Einrichten braucht, wir haben einen Stand unten, kombinierter Unified Push und XMPP Stand. Du kannst gleich mal runterkommen. Der Kollege, der mit mir an dem Stand ist, ist der MicroG-Entwickler, was quasi die Open-Source-Implementierung von diesen Play-Services ist. Mit ihm hatte ich mal Gespräche, dass quasi diese MicroG, die Pushes entgegen, also quasi entgegennehmen, dass eine App Push macht und das dann halt quasi auf Unified Push mappt. Genau, und dass dann dein Handy halt tatsächlich keine Verbindung mehr zum Google-Server haben. Aber das ist halt im Moment mehr eine Idee als eine tatsächliche Implementierung. Also gibt es noch nicht, kannst du jetzt nicht morgen anfangen zu benutzen, aber wenn ich das halt, wenn du das spannend findest, rede gleich mal mit ihm.
Also genau, das ist die Idee. Der Riesenvorteil wäre, das Push ist ja generell dazu entwickelt, Energie zu sparen. Und wenn ich eben wirklich nur einen Anbieter hätte, würde das den kompletten Vorteil ausspielen können.
Nee, vollkommen hast du recht. Also genau, also man würde dann halt tatsächlich dann die Play-Services-Verbindung halt nicht nur aus Datenschutzgründen, sondern auch aus Batteriespargründen vom Telefon verbannen können. Das ist richtig, ja. Ich sehe hier vorne noch eine Frage.
Keine Frage, nur eine Bestätigung. Ich habe den Fennec, habe auch diese Fehlermeldung gehabt. Ich habe jetzt gerade mal, da ich zufällig auch Conversations habe, im Conversations das Unified Push eingeschaltet und die Fehlermeldung ist weg.
Okay, habt ihr es. Ja. Da ist doch, ganz viele Fragen noch. Ja, da war zuerst.
Ja, ich habe jetzt keine Frage an sich, sondern eher eine Anmerkung. Und zwar aus Entwicklersicht ist ganz wichtig der Unterschied, dass wenn Distributor zum Handy eine Nachricht sendet, der Distributor intern einfach nur eine Push-Notification mit System redet. Also die App auf dem Handy kriegt davon nichts mit, dass sie eine Nachricht bekommen hat. Oder...
Nee, also das Distributor sagt halt der App Bescheid, sonst die App muss ja letztendlich dann die Notification tatsächlich anzeigen. Also was über diese komplette Kette von Server zu Webpush zu Distributor zu Endanwender-App übermittelt wird, ist nicht die nutzersichtbare Nachricht, also nicht irgendwie so Titel, Icon und Beschreibung, sondern das sind halt in der Regel eigentlich interne Systeminformationen. Also zum Beispiel ein JMAP-Server würde dir halt, oder ein E-Mail-Server würde dir einfach nur sagen, da gibt es jetzt eine neue Nachricht mit der ID so und so. Es würde dir über diesen Kanal wird nicht übermittelt, die Nachricht ist von dem und dem, heißt dem und dem und dem und dem. Also diese Nachricht, es gibt eine neue E-Mail, muss halt quasi einmal durch die komplette Kette durch und deine E-Mail-App würde dann quasi mit der Nachrichten-ID oder was sie da empfangen habe, dann nochmal zum Server gehen, sich die Nachricht runterladen und dann selber die eigentliche Benachrichtigung anzeigen. Also es ist ein kleines bisschen kompliziert, weil quasi wir Benachrichtigungen hier zwei Sachen mit verwechseln. Das eine ist halt quasi diese Bubble, die quasi von deinem Android da oben angezeigt wird, also das sichtbare Ding, aber wir benutzen den Begriff Benachrichtigung auch für quasi eine technische Systeminformation, die durch dieses Netzwerk fließt. Und durch das Netzwerk fließen eigentlich quasi technische Systeminformationen und nicht sichtbare Dinge.
Also nicht der Inhalt.
Wie bitte?
nicht der Inhalt
der Nachricht. Genau, nicht der Inhalt, genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also selbst wenn ihr jetzt app.conversations.em benutzt oder sowas, also das quasi nicht selber hostet, sondern das mich hosten lasst, ist es A, in der Regel verschlüsselt und B, eigentlich nur Aufwach- oder Statusinformationen und keine Inhalte.
Ich wollte fragen, wie sieht es aus mit der mit dem Einrichtungsaufwand auf Quixi?
Der Quixi-Einrichtungsaufwand ist der gleiche, also du musst es auch einmal anmachen.
Ah, okay.
Also dann, ja genau, also Quixi ist ein Fork von Conversations, der mit Telefonnummern funktioniert, also wo man sich halt noch ein kleines bisschen einfacher anmelden kann und dann auch Kontakte anhand ihrer Telefonnummern entdecken kann. Und das ist ein Fork, der aber ansonsten sich genau gleich wie Conversations verhält und der dann auch als Distributor fungieren kann, wenn man das möchte. Ich hätte jetzt quasi die Quixi Target Audience nicht auf die Unified Push Target Audience gemünzt, aber wenn man das möchte, geht das natürlich auch, genau.
Ich hätte kurz eine Frage. Wenn ich Unified Push installiert habe, kann ich dann FCM ausschalten oder hat Google da was dagegen?
Ja, das geht ja so ein bisschen auf die Frage, die derjenige vor dir eben schon hatte. Es gibt halt leider gerade proprietäre Apps, die halt noch keinen Unified Push können oder die es auch wahrscheinlich nicht können werden, die halt FCM nutzen. Also zum Beispiel jetzt die Bahn-App oder irgendwie deine Online-Banking-App oder sowas wird jetzt leider auf Kürze kein FCM mehr können. Wenn du sowieso nur Open-Source-Apps benutzt, ja, oder sowieso nur Apps, die entweder jetzt schon Unified Push können oder hoffentlich bald Unified Push können, dann kannst du, ja, also FCM kann man nicht ausschalten. Du müsstest dann halt ein alternatives ROM benutzen, was halt einfach keine Play-Services hat. Also weil ausschalten kann man es halt nicht, aber man könnte dann halt ein ROM benutzen. Ja, man kann es ausschalten. Okay. Ja, okay, aber ja. Genau.
Okay, ich denke, wegen Wechsel zum nächsten Vortrag und so weiter, hören wir auf. Ich glaube, er ist am Stand anzutreffen. Genau. Und
ja, danke nochmal und wir sind am Stand unten. Danke.